Heute zu Gast die Juraprofessorin an der Humboldt-Universität zu Berlin, Gisela Rühl.
Dieser Diskurs um die Digitalisierung der Ziviljustiz in den letzten Jahren wirklich Fahrt aufgenommen hat und er hat nochmal zusätzlich Momentum bekommen durch die neue Bundesregierung, durch die Ampel, denn der neue Bundesjustizminister Marco Buschmann scheint mir zumindest aus der Außenperspektive recht digital affin zu sein und
möchte sich jedenfalls darstellen.
Jedenfalls hat er, glaube ich, intern einige Digitalisierungsprojekte angestoßen, die auch für die Justiz relevant sind. Deswegen bin ich tatsächlich sehr, sehr optimistisch, dass wir da in den nächsten Jahren tatsächlich einigen Fortschritt sehen werden. Ob wir bereits im Jahr 2025 eine vollständig digitalisierte Justiz haben, vermag ich nicht zu sagen. Ich wäre skeptisch, aber ich glaube zumindest, dass wir auf einem ganz guten Weg sind.
Willkommen zu einer neuen Folge von Talking Legal Tech, dem Podcast des Legal Tech Lab Cologne. Mein Name ist Felipe Molina. Dieser Podcast wird wieder präsentiert durch Wolters Kluwer Deutschland und heute zu Gast haben wir eine Professorin im Bereich des Zivilrechts und der weiteren Lehrstühle, der weiteren Bereiche, die sie gleich vorstellen wird, nämlich Gisela Rühl. Hallo Frau Rühl, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo Herr Molina.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch führen können. Wir wollen heute so einen Gesamtüberblick über die Digitalisierung der Ziviljustiz, irgendwie so ein Roundup ermöglichen. Bevor wir tatsächlich über das Thema sprechen und sozusagen so einen Überblick schaffen, sprechen wir immer noch über die Person. Und ich möchte an dieser Stelle, weil es geht ja heute um Überblicke, und ich möchte, dass die HörerInnen mal zuhören, welche Städte ich jetzt vorlesen werde. Und zwar Lausanne, Bonn, Hamburg, Berkeley, Harvard, Cambridge, Florenz, Berlin, Jena. So, jetzt wieder Berlin. Was ist das, Frau Rühl?
Ja, das sind die verschiedenen Stationen meines beruflichen Lebensweges, wobei Sie natürlich die allererste Station außen vor gelassen haben, die aber auch nicht bei LinkedIn zu finden ist. Das ist nämlich das schöne Rumeln-Kaltenhausen. Da bin ich zwar nicht technisch geboren worden, aber da bin ich aufgewachsen. Das ist ein kleiner Ort am Niederrhein, gehört heute mittlerweile offiziell zu Duisburg. Also Duisburg fehlte in der Auflistung, aber ansonsten haben Sie ja vollkommen korrekt die verschiedenen Stationen meines beruflichen Werdeganges über die letzten, ich sage jetzt nicht wie viele Jahre, aufgelistet.
Aus dem Ruhrpott in die große weite Welt, oder?
Ja, aus dem Ruhrpott in die große weite Welt, könnte man sagen, aber der Insider weiß natürlich, dass Rumel-Kaltenhausen, obwohl es zu Duisburg gehört, linksrheinisch liegt und damit technisch gesehen nicht mehr zum Ruhrgebiet gehört. So haben wir es jedenfalls damals in der Schule gelernt, aber es ist natürlich ganz ruhrgebietsnah und das Ruhrgebiet war immer allgegenwärtig.
Großartig. Und wie kamen Sie dann aus diesem kleinen Ort dann in die große juristische Welt?
Ja, der Weg hat mich ja zunächst mal nach Bonn.
Meine Heimatstadt.
Ihre Heimatstadt, das wusste ich nicht. Also zuerst hat es mich nach Bonn gezogen. Da habe ich Jura studiert, unterbrochen von einem Auslandsjahr in der Schweiz an der University of Lausanne. Und danach bin ich zum ersten Staatsexamen wieder nach Bonn zurück und dann ging tatsächlich die Reise durch die große weite Welt los. Ich bin dann zunächst nach Hamburg gegangen, nach dem ersten Staatsexamen zur Promotion, habe dann einen LLM an der University of California at Berkeley gemacht, bin dann wieder zurück nach Hamburg, habe die Promotion abgeschlossen, habe das zweite Staatsexamen auch in Hamburg gemacht. Und dann hat sich die Habilitationszeit angeschlossen, die ich tatsächlich an vielen verschiedenen akademischen Institutionen auf der ganzen Welt oder zumindest in verschiedenen Teilen der Welt absolvieren konnte. Ich war zunächst als Research Fellow ein Jahr an der Harvard Law School in den USA, in der Nähe von Boston. Dann zu Forschungszwecken einige Monate in Cambridge, also in England. Und dann ganz am Ende der Habilitationszeit nochmal ein Jahr am European University Institute in Florenz. Und zwischendurch immer mal wieder in Hamburg und in Berlin.
Einfach wie man so pendelt, ne? Zwischen den zwei großen deutschen Städten im Norden.
Ja, wie man so pendelt zwischen den verschiedenen Städten. Richtig gependelt habe ich aber dann tatsächlich, als ich meinen ersten Ruf angenommen habe an die Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Da war ich 10 Jahre tätig, bevor ich vor 2 Jahren an die Humboldt-Universität gewechselt bin. Ich habe in der Zeit allerdings in Berlin gewohnt und ich habe das mal in einem anderen Gespräch so formuliert, wenn es der Deutschen Bahn heute nicht gut geht, dann liegt es zumindest nicht an uns.
Ja, vielleicht muss man dazu sagen, ich bin gerade in Berlin, wir machen so eine kleine Berlin-Podcast-Tour, deswegen sind wir auch hier in diesem historischen Gebäude der Humboldt-Universität zu Berlin. Und dort haben Sie einen Lehrstuhl inne, wie Sie gerade gesagt haben. Erzählen Sie mal, was ist für einer? Im Vorgespräch war so die Überlegung, wie spreche ich dieses Intro ein? Und Sie meinten, machen Sie, wie Sie wollen, ich muss da eh gleich noch was dazu sagen.
Ja, Sie haben das ja schon gesagt, ich bin Juraprofessorin an der Humboldt-Universität zu Berlin seit 2 Jahren und hier Inhaberin eines Lehrstuhls für, jetzt kommt's, bürgerliches Recht, Zivilverfahrensrecht sowie internationales und europäisches Privat- und Verfahrensrecht und Rechtsvergleichung. So die ganz offizielle und vollständige Denomination. Ich glaube, es ist die längste Denomination an Lehrstühlen, die wir hier an der Humboldt-Universität haben. Was mache ich auf diesem Lehrstuhl? Ich beschäftige mich natürlich mit vielen verschiedenen Themen. Ein großes Thema, über das wir heute nicht sprechen werden, ist ganz allgemein die Internationalisierung und die Europäisierung des Rechts. Da beschäftige ich mich mit verschiedensten Fragen des internationalen Privat- und Verfahrensrechts. Und das zweite Forschungsgebiet, das mich jetzt vor allen Dingen in den letzten Jahren intensiv beschäftigt hat, das ist auch der Grund, weswegen wir uns heute hier treffen. Das ist letztendlich Digitalisierung des Rechts und insbesondere die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Durchsetzung des Rechts. Und da interessiert mich insbesondere, wie die Digitalisierung für die Durchsetzung von Rechten in staatlichen Gerichtsverfahren fruchtbar gemacht werden kann und was die deutsche Ziviljustiz hier von anderen Bereichen, namentlich von der Legal Tech-Szene, von der außergerichtlichen Streitbeilegung, aber auch was die deutsche Ziviljustiz von anderen Ländern lernen kann.
Großartig, dann ist ja das perfekte Intro für diesen Podcast. Sie sind ja prädestiniert für diesen Podcast am Ende. Ich glaube, was spannend ist in dem Bereich, gerade im Bereich der Ziviljustiz in den letzten 2-3 Jahren, ist, dass es sehr viele Ansätze gab und man leicht den Überblick verlieren kann über welche Initiativen bestehen, was ist angedacht, was wurde vielleicht in der Zwischenzeit verworfen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn jemand über diese ganzen Städte, die ich eben vorgelesen hatte, einen Überblick behalten kann, dann sollte diese Person es vielleicht auch im Bereich der Digitalisierung der Zivilrechtsjustiz hinbekommen. Deswegen da dieser kleine rote Faden, den wir hier spannen. Erzählen Sie mal, wie ist denn gerade der Stand um die Digitalisierung der Ziviljustiz? Welche Themen sind gerade relevant? Wir hatten im Podcast schon mehrfach über solche Themen gesprochen, aber wie gesagt, immer so modular und nicht als Überblick.
Wie viele Stunden haben wir jetzt Zeit? Also wie viele Stunden
habe ich Zeit
für diese Antwort? Ja, das ist natürlich eine große Frage, die Sie hier stellen. Ich überlege, wie ich am besten anfange. Vielleicht fangen wir mal bei einer ganz einfachen Beobachtung an, nämlich dabei, dass die deutsche Ziviljustiz nicht das ist, was wir allgemein als besonders nutzerfreundlich bezeichnen würden. Das ist der Ausgangspunkt. Das fängt an bei der Einreichung einer Klage. Das wissen Sie, wenn Sie heute nicht von einem Anwalt vertreten werden, dann reichen Sie heute im Prinzip eine Klage ein, genauso wie man das schon vor 100 Jahren gemacht hat, nämlich auf Papier und dann letztendlich mit einem Brief per Post. Elektronische Kommunikation findet mit nicht anwaltlich vertretenen Parteien eigentlich nicht statt. Zumindest sind die Hürden so groß, dass die elektronische Kommunikation in der Praxis nicht genutzt werden. Und wenn Sie sich dann den Ablauf eines gerichtlichen Verfahrens anschauen, dann sehen Sie auch da, das ist nicht besonders nutzerfreundlich. Vor allen Dingen macht sich die Justiz, die Ziviljustiz, die vielfältigen Möglichkeiten der Digitalisierung bei weitem nicht so zunutze, wie es heute auch schon technisch möglich wäre. Und ausgehend von dieser Beobachtung, die natürlich auch noch mal durch die Corona-Pandemie noch mal an Gewicht gewonnen hat, gibt es seit einigen Jahren eine wirklich sehr lebhafte Debatte darüber, was die Ziviljustiz tun kann, um nutzerfreundlicher zu werden, insbesondere wie sie sich die Möglichkeiten, die die Digitalisierung heute bietet, zunutze machen kann, um besser zu werden. Die Gründe dafür, warum es da Druck gibt, die sind schon vielfältig diskutiert worden. Ich glaube auch hier im Podcast, sinkende Eingangszahlen, Aufkommen der Legal Tech-Szene, eine erstarkende Online Dispute Resolution-Szene, sodass man sagen kann, die Ziviljustiz ist an vielen Stellen unter Druck und deswegen gibt es diese Diskussion darüber, was die Ziviljustiz tun kann, und wie man mithilfe moderner Technik, könnte man sagen, mehr Nutzerfreundlichkeit und Bürgernähe schaffen kann. Das ist eigentlich schon ein altes Thema. Der Gesetzgeber ist da auch schon seit vielen Jahren dran. Seit 20 Jahren wird über verschiedenste Formen der Digitalisierung diskutiert. Aber so richtig Fahrt aufgenommen hat das Thema tatsächlich erst in den letzten, ich würde mal sagen, 3-4 Jahren. Und da hat die Corona-Pandemie hat einen großen Beitrag zugeleistet. Aber die Diskussionen haben vorher angefangen. Es ist also nicht nur ein Corona-Effekt. Und vor allen Dingen hat die Diskussion der letzten Jahre eine ganze Reihe von Vorschlägen zutage gefördert, wie man jetzt sich nun ganz konkret die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, für die Ziviljustiz nutzbar machen kann. Und im Mittelpunkt steht da ein Diskussionspapier, das von einer Arbeitsgruppe der Justiz erarbeitet wurde und das im Jahr 2020 vorgestellt wurde, also mitten in der Corona-Pandemie. Die Arbeiten an dem Papier hatten aber schon deutlich vorher begonnen. Und in diesem Papier finden sich wirklich eine große Fülle an sehr konkreten Vorschlägen dazu, wie die Ziviljustiz digitalisiert werden kann. Und dieses Arbeitspapier ist eigentlich Dreh- und Angelpunkt und Referenzpunkt der Diskussion, die wir führen. Und das Arbeitspapier ist zwar nicht das Einzige, was es gibt, und es sind nicht die einzigen Vorschläge, die diskutiert werden, aber es steht so im Mittelpunkt und darum ranken sich eine ganze Reihe von anderen Vorschlägen und ergänzenden Vorschlägen und reaktiven Vorschlägen. Und wenn man sich das Ganze mal von oben anschaut, dann wird man sagen können, es gibt so im Wesentlichen 5 Digitalisierungsbereiche oder 5 Bereiche, bei denen man sagt, da kann digitalisiert werden. Der erste Bereich ist ein Bereich, an dem man typischerweise gar nicht so sehr denkt, wenn man über Digitalisierung der Justiz nachdenkt. Das ist die vorgerichtliche Information und die vorgerichtliche Beratung der Rechtssuchenden. Es besteht eigentlich mittlerweile Einigkeit darüber, dass die Probleme von Menschen nicht erst dann anfangen, wenn sie vor der Tür des Gerichts stehen. Dann haben sie auch immer noch genug Probleme. Einige hatte ich eben angesprochen. Aber vielfach leiden Menschen schon darunter, dass sie gar nicht genau wissen, was sie für Rechte haben, ob sie überhaupt Rechte haben und wie sie jetzt eigentlich vorgehen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie irgendwelche Rechte durchsetzen wollen. Also das ist ein sehr, sehr großer Bereich. Vorgerichtliche Information, Beratung der Rechtssuchenden. Da wird im Augenblick viel drüber nachgedacht, wie man da mit Mitteln der Digitalisierung helfen kann.
Das hatten wir auch in der Folge mit dem Team von Tech for Germany besprochen. Das war ja dieser Weg, den die eingeschlagen haben. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu, dass sie gemerkt haben, okay, wir müssen vielleicht nochmal früher ansetzen, als wo sie es eigentlich ursprünglich gedacht hatten. Aber da kommen wir.
Genau, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, näher drauf zu sprechen. Da geht es im Kern um das Pilotprojekt des BMJ, genau. Und den Wegweiser, den das BMJ zusammen mit Tech for Germany entwickelt hat. Das ist so der erste große Digitalisierungsbereich. Mhm. Der zweite große Digitalisierungsbereich ist der Zugang zu Gericht. Da geht es um die Frage, die ich eben schon kurz angetippt hatte. Wie können wir eigentlich sicherstellen, dass der Zugang zu Gericht niedrigschwelliger gewährleistet wird. Ich habe das eben schon gesagt, im Augenblick ist das relativ umständlich und mühsam, zumindest wenn man nicht anwaltlich vertreten ist. Man muss im Wesentlichen ja eine Klage schreiben, ausdrucken und dann per Post zu Gericht schicken. Man kann auch zu Gericht selbst gehen, ja, und zur Niederschrift der Geschäftsstelle seine Klage diktieren, aber von diesen Möglichkeiten wird in der Praxis kaum Gebrauch gemacht.
Das sind nur Themen, die man dann in der ZPO-Vorlesung dann auswendig lernt, wie man so eine Klage einreichen kann.
Ja, aber nicht. Das wird natürlich auch in der ZPO-Vorlesung diskutiert. Meistens ist das die Einheit in der Vorlesung, die für große Erheiterung sorgt. Ja, ich habe da häufig einen kleinen Fall, da geht es darum, dass dann eine Klage per E-Mail zum Gericht geschickt und dann da ausgedruckt wird. Und dann war die Frage, ist jetzt diese Klage wirksam erhoben worden? Da gab es eine schöne BGH-Entscheidung, die vor einigen Jahren gesagt hat, ja, die ist richtig erhoben, aber nur, wenn sie ausgedruckt wird, die E-Mail. Also die reine Einreichung der Klage per E-Mail reicht nicht. Und das sorgt in der Vorlesung im Jahr 2022 natürlich immer für große Erheiterung. Genau, das ist der zweite Digitalisierungsbereich. Da spricht man viel drüber, wie können wir mit Mitteln der Digitalisierung einen besseren Zugang zu Gericht schaffen. Der dritte Digitalisierungsbereich, da geht es dann ein bisschen ins Eingemachte. Da geht es dann darum, wie kann ich den Sachverhalt, den das Gericht seiner Entscheidung zugrunde legen kann, wie kann ich den eigentlich besser erfassen und strukturieren mit Mitteln der Digitalisierung, als wir das bislang tun. Da hat die Arbeitsgruppe einen spannenden Vorschlag vorgelegt, Stichwort elektronisches Basisdokument. Das ist jetzt schon eine sehr justizinterne beziehungsweise sehr zivilprozessuale Frage. Wie kommt eigentlich der Tatsachenstoff, der Sachverhalt zustande, der für das Gericht am Ende des Tages entscheidend ist? Ja, der vierte Digitalisierungsbereich, den man, glaube ich, so ausmachen kann, das ist die Verlagerung gerichtlicher Verfahren in den virtuellen Raum. Da geht es letztendlich darum, ob und wenn wie Gerichtsverfahren digital geführt werden können. Derzeit ist es so, dass die Möglichkeiten eines digitalen Erkenntnisverfahrens recht begrenzt sind. Nur punktuell können einzelne Teile eines gerichtlichen Verfahrens online durchgeführt werden und das auch nur beschränkt. Und bei diesem Digitalisierungsbereich geht es eben um die Frage, wie können wir eigentlich gerichtliche Verfahren vollständig in den digitalen Raum verlagern und unter welchen Voraussetzungen können wir das tun? Vor allen Dingen, was sind die verfassungsrechtlichen Anforderungen, die dabei gewahrt werden müssen?
Öffentlichkeitsgrundsatz.
Öffentlichkeitsgrundsatz ist da das ganz große Thema, aber auch Mündlichkeitsgrundsatz und so weiter und so weiter.
Das ist das Bekannteste, ne? 128a ZPO. In der Corona-Pandemie wahrscheinlich der, keine Ahnung, prominente Paragraph in der ZPO.
Genau, da haben wir in der Corona-Pandemie immer über den 128a, haben wir über den viel diskutiert. Das ist die Vorschrift in der ZPO, die bereits seit vielen, vielen Jahren, seit fast 20 Jahren, Gerichten gestattet, unter bestimmten Voraussetzungen und in bestimmten Grenzen mündliche Verhandlungen online durchzuführen. Und diese Vorschrift hat ja quasi bis vor 2 Jahren einen Dornröschenschlaf geschlafen, wurde kaum genutzt in der Praxis und dann kam die Pandemie und dann war auf einmal plötzlich alles anders.
Will ich gerne wissen, wie das so auspeikt bei, keine Ahnung, jetzt-online.de oder so.
Ja.
Ausbruch der Corona-Pandemie, auf einmal googeln alle.
Da wird man interessante Ergebnisse finden können. Aber jedenfalls, da hat sich natürlich viel getan. Trotzdem geht es bei diesem vierten Digitalisierungsbereich, geht es natürlich um mehr. Da geht es wirklich darum, ganze Erkenntnisverfahren vollständig digital zu führen, sprich von der Einreichung der Klage bis zum Erlass des Urteils. Also das Thema ist also weiter als nur die Führung der mündlichen Verhandlung mithilfe von Videokonferenzen. Ja, und dann das fünfte große Thema, das ist das Thema der Automatisierung der Entscheidungsfindung. Da geht's richtig zur Sache eigentlich. Also eigentlich könnte man sagen, eigentlich geht es erst da wirklich um Digitalisierung. Da geht es darum, wie man sich tatsächlich große Datenmengen zunutze machen kann, große Rechenkapazitäten zunutze machen kann, im Kernbereich der richterlichen Tätigkeit. Das ist, wie ich finde, ein extrem spannendes Thema, sehr zukunftsgerichtetes Thema. Wie gesagt, das Thema, wo es wahrscheinlich tatsächlich um Digitalisierung in einem enger verstandenen Sinne geht. Bei den anderen Digitalisierungsbereichen, die ich jetzt gerade genannt habe, geht es im Wesentlichen darum, analoge Prozesse irgendwie in den digitalen Raum zu transformieren. Ja. Aber bei diesem fünften Digitalisierungsbereich, da geht es wirklich ans Eingemachte. Da stehen wir natürlich auch erst am Anfang der Entwicklung. Aber da wird man im Einzelnen viel diskutieren noch müssen darüber, was geht, was möglich ist, was ist technisch möglich, wo liegen da Probleme und auch hier, was sind da eventuelle verfassungsrechtliche Grenzen.
Da haben wir auch häufig bereits schon drüber gesprochen, KI in der Justiz. Wir haben mit Jan Ort schon vor fast 2 Jahren oder anderthalb Jahren genau über solche Themen gesprochen. Ich habe letztens einen ganz guten Podcast oder ein Video dazu gehört zu dem Thema, wie narrative technologische Entwicklungen bestimmen. Und dass mit dem Narrativ über Themen gesprochen wird, über Dinge gesprochen wird, die noch gar nicht möglich sind und dadurch Entwicklungen gehemmt werden. Ja? Also dass man sozusagen jetzt das Narrativ spinnt, dieses Robo-Judge-Thema und dann alles versucht abzublocken, was da überhaupt möglich ist. Und man vielleicht versuchen sollte erstmal, ja, im Rahmen des Möglichen die ersten 4 Punkte mal abzuarbeiten, bevor das Narrativ von Punkt 5 vielleicht alle anderen killt.
Ja? Das würde ich auch sagen. Vielleicht kommen wir am Ende des Gesprächs noch ausführlicher zum Einsatz von KI künstlicher Intelligenz in der Justiz. Aber das ist auf jeden Fall ein Zukunftsthema. Da sind wir technisch noch lange nicht so weit, dass man da von einem flächendeckenden Einsatz sprechen könnte. Und wie gesagt, da gibt es auch viele Probleme. Aber trotzdem, es gibt erste Ansätze. Es gibt eine ganze Reihe von spannenden Studien, wo man sehen kann, wo da die Reise hingeht. Die hessische Justiz hat vor wenigen Wochen einen elektronischen Urteilskonfigurator Frauke vorgestellt. Auch das sind so die ersten Vorboten des Einsatzes von KI in der Justiz. Und deswegen muss man darüber sprechen, aber ich würde Ihnen vollkommen zustimmen. Man soll sich davon irgendwelchen Zukunftsvisionen, Utopien oder Dystopien nicht zu sehr beeinträchtigen lassen. Es gibt eine ganze Reihe von Digitalisierungsvorhaben, die man vorantreiben kann, mit denen wir ganz im Grundsätzlichen eigentlich wenig Probleme haben sollten. Und das sind diese ersten vier Digitalisierungsbereiche, die ich eben genannt hatte.
Sie versuchen ja gerade zu Schnittstellen-Themen Digitalisierung, Justiz zu forschen. Der Bereich Justiz, da gehe ich einfach mal davon aus, dass Sie Profi sind in dem Bereich. Themen wie Digitalisierung. Sie haben ja eben gesagt, da sind wir technisch noch lange nicht so weit. Am Ende bin ich ja nicht anders als Sie, einfach nur ein Jurist, nur wahrscheinlich deutlich schlechterer Jurist als eine Juristin als Sie. Aber technisch ist man ja schon immer darauf angewiesen, dass einem Experten und Experten sagen, das ist möglich oder das ist nicht möglich. Und da wird wahrscheinlich auch in dieser Schnittstelle der Übersetzungsleistung viel verloren gehen. Oder wie sehen Sie das?
Also Sie haben natürlich vollkommen recht. Ich bin natürlich Juristin und ich schaue mir diese Themen und diese Fragen natürlich aus der Perspektive der Rechtswissenschaft an. Und was diese ganze Technik angeht, da kann ich nichts anderes tun als viel lesen. Mich am Ende des Tages aber natürlich auf den Rat und das, was deutlich belesenere und versiertere Menschen sagen, letztendlich verlassen. Aber das ändert dann nichts daran, dass man sich auch gerade mit diesen Schnittstellen beschäftigen muss, im Bewusstsein der eigenen Limitationen und Begrenzungen. Man muss mit den Themen entsprechend demütig umgehen, aber vor allen Dingen viel zuhören und mit viel Geduld, glaube ich, an die Themen rangehen. Wichtig ist aber der Diskurs. Und wichtig ist vor allen Dingen, dass wir gerade bei diesen Themen Digitalisierung der Ziviljustiz, die Perspektive der Justiz und der Rechtswissenschaft frühzeitig mit einbringen und integrieren und vor allen Dingen auch in die Entwicklung der entsprechenden Tools mit einfließen lassen. Denn die Entwicklung schreitet voran und wir müssen einfach sicher gehen, dass die Tools, die entwickelt werden, am Ende des Tages auch für die Justiz nutzbar zu machen sind und den spezifischen Anforderungen der Justiz auch tatsächlich Genüge tun. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, als Jurist ist man da begrenzt, ich bin da auch begrenzt und entscheidend ist der gute Diskurs mit den Kolleginnen und Kollegen, die diese Tools tatsächlich on the ground dann entwickeln.
Weil am Ende ist man ja schon darauf irgendwie angewiesen, weil man will ja auch in den öffentlichen Diskurs treten. Man tritt in die Öffentlichkeit und sagt, wir sind technisch noch lange nicht so weit, um X zu machen. Und dabei lehnt man sich aus dem Fenster und weiß gar nicht vielleicht, was tatsächlich am Ende technisch möglich ist. Haben Sie da Angst vor, oder?
Ich habe da wenig Angst vor. Ich habe aber ganz grundsätzlich wenig Angst vor technischen Entwicklungen, mache mir da auch wenig Sorgen. Man muss diesen Prozess begleiten, man muss darüber sprechen, man muss die Sorgen und Bedenken, die aus welchen Gründen auch immer geäußert werden, in dem Themenbereich, mit dem ich mich beschäftige, sind das ganz häufig verfassungsrechtliche Bedenken, mit denen muss man sich auseinandersetzen und die müssen eben frühzeitig in den Diskurs eingespeist werden. Ja, aber ich meine, deswegen ist es so wichtig, dass man spricht.
Ja, absolut. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Ich sehe das ja auch so. Wahrscheinlich sind nicht alle Themen, die ich hier bespreche, richtig, aber am Ende muss man darüber sprechen. Ich meinte, diese persönliche Angst, dass man vielleicht doch falsch liegt in der Domäne, in der man eben nicht hundertprozentig sicher ist.
Also ich habe keine schlaflosen Nächte, so viel kann ich, glaube ich, sagen.
Sehr gut.
Es ist grundsätzlich so, bevor man sich an die Öffentlichkeit wagt, sei es gesprochen oder geschrieben, sollte man mal ein bisschen drüber nachgedacht haben über die Dinge, die man da von sich gibt. Und
guter Rat.
Ich würde das für mich in Anspruch nehmen. Das schützt einen nicht davor, auch mal falsch zu liegen. Und wenn man das feststellt, dann hilft nur ein offener Umgang damit. Aber ich bemühe mich immer, mir ein ausreichend gutes Bild zu machen, bevor ich mich an die Öffentlichkeit wage.
Das merkt man auch. Genug über Ängste gesprochen, lassen Sie uns über Chancen sprechen. gerade dieses Thesenpapier Modernisierung des Zivilprozesses hat einige Punkte angesprochen, die nicht in dieses Raster, diese fünf Punkte, die Sie angesprochen haben, eingeordnet wurden. Aber ich finde das sehr gut, weil man dadurch eine gute Orientierung bekommt. Bevor wir so deep dive in einzelne Themen eintauchen, über die Sie gerne sprechen wollen, gibt es ein paar Punkte, die angesprochen wurden. Also zum Beispiel das Online-Bürgerportal, das angesprochen wurde in diesem Paper, würde dann in den Punkt 1 und 2, dieses vor dem Verfahren und Zugang zu Gericht, eingeordnet werden können.
Ja, also vielleicht einmal ganz kurz vorab zu dem Diskussionspapier, das ja jetzt schon ein bisschen älter ist und auch mittlerweile schon viel diskutiert worden ist. Das ist aus verschiedenen Gründen, wie ich finde, sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Mhm. Erstens ist es bemerkenswert, weil es aus der Justiz selbst kommt. Das heißt, aus der Institution, die reformiert werden soll. Und das ist wirklich ein durchaus ungewöhnlicher Vorgang. Typischerweise kommen die Reformvorschläge von außerhalb und werden an die zu reformierende Institution herangetragen. Hier ist es anders. Was mir große Hoffnungen macht für die Reformfähigkeit der Justiz. Und zweitens ist das Besondere an diesem Papier, dass es wirklich einen sehr umfassenden Ansatz verfolgt. Das heißt, es untersucht sehr umfassend, wie Technik, moderne Technik, wie es in dem Papier gerne heißt, zum Vorteil der zur Justiz eingesetzt werden kann, wie mithilfe der Digitalisierung Effizienz und Bürgerfreundlichkeit und der Zugang zum Recht verbessert werden kann. Und zu diesem Zwecke klopft dieses Papier, das ja auch wirklich beeindruckende 120 Seiten stark ist, tatsächlich den gesamten Regelungsrahmen der ZPO sehr systematisch von Anfang bis Ende auf Verbesserungspotenzial ab. Und das ist das zweite wirklich Bemerkenswerte. Dieser ganzheitliche Ansatz, das Bemühen, einmal den Zivilprozess, wie wir ihn bisher kennen, wie er bisher abläuft, unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, wo man da digitalisieren kann und wo man da mithilfe moderner Technik Verbesserungen erzielen kann. Und das sind Punkte, die glaube ich, Betonung verdienen. Genau, und wenn man dann in das Papier reinschaut, dann sieht man wirklich gemäß diesem ganzheitlichen Ansatz eine Fülle von Vorschlägen dazu, wie der Zivilprozess digitalisiert werden kann. Da wird die Einführung eines vollständigen Online-Mahnverfahrens vorgeschlagen, ein komplettes digitales Erkenntnisverfahren für bestimmte Streitigkeiten. Es wird vorgeschlagen, den elektronischen Rechtsverkehr zu optimieren, die Möglichkeiten zur Führung und Durchführung mündlicher Verhandlungen per Videokonferenz sollen verbessert werden. Es gibt Vorschläge zur Strukturierung des Parteivortrags mithilfe eines elektronischen Basisdokumentes, Vorschläge zur Protokollierung der mündlichen Verhandlungen, zum Umgang mit Kostenentscheidungen bis hin zur Veröffentlichung von Urteilen. Das ist also wirklich eine Fundgrube von Ideen, die wir da finden. Und das macht dieses Papier wirklich besonders. Ich persönlich finde zwei Vorschläge aus diesem Papier besonders interessant. Und wenn wir die Möglichkeit haben, über diese zwei Vorschläge zu sprechen, dann freue ich mich. Das erste ist der Vorschlag zur Schaffung eines bundesweit einheitlichen Justizportals. Das ist der Punkt, den Sie auch gerade schon angesprochen haben. Und der zweite Vorschlag, den ich sehr spannend finde, das ist der Vorschlag zur Einführung eines sogenannten beschleunigten Online-Verfahrens. Dahinter steht die Idee eines vollständig digital geführten Erkenntnisverfahrens. Und diesen ersten Vorschlag, den Sie ja auch schon angesprochen hatten, der Vorschlag zur Schaffung eines bundesweit einheitlichen Justizportals, der lässt sich tatsächlich irgendwo zwischen den ersten und den zweiten Digitalisierungsbereich, die ich eben genannt hatte, einordnen. Das heißt, irgendwo zwischen die vorgerichtliche Information des Rechtssuchenden und dem Zugang zu Gericht. Denn dieses bundesweit einheitliche Justizportal, das soll als einheitliche Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger dienen und das gesamte digital zugängliche Angebot der Justiz bündeln. Also das Justizportal soll sowas wie ein One-Stop-Shop für Justizangebote sein. Und auf diese Weise soll dieses Justizportal den Zugang zu Gericht einerseits erleichtern, die Zugangsmöglichkeiten zu Gericht aufzeigen und den Zugang zu Gericht erleichtern, denn mit Hilfe des Portals sollen die verschiedenen Verfahren dann auch tatsächlich eingeleitet werden können, also das Online-Mahnverfahren, das beschleunigte Erkenntnisverfahren, das Online-Verfahren, aber auch ein ganz normales Klagverfahren. Aber gleichzeitig hat dieses Justizportal natürlich auch eine informatorische Komponente, weil nämlich mit Hilfe des Justizportals der Bürger, die rechtssuchenden Bürgerinnen und Bürger sollen angeleitet werden und einen Überblick bekommen darüber, welche Handlungsmöglichkeiten es überhaupt gibt. Und sie sollen dabei unterstützt werden, dann diese Handlungsmöglichkeiten auch tatsächlich wahrzunehmen. Also insofern haben Sie recht, dieses Portal fällt irgendwo zwischen den ersten und den zweiten Digitalisierungsbereich, wahrscheinlich aber eher zum zweiten. Es geht mehr um Zugang zu Gericht, die Angebote der Justiz deutlich zu machen. Und dadurch unterscheidet sich das Justizportal, das in dem Arbeitspapier vorgeschlagen wird, auch von dem Wegweiser des BMJ. Der Wegweiser des BMJ, der ist ganz eindeutig dem ersten Digitalisierungsbereich zuzuordnen. Da geht es wirklich in allererster Linie um die vorgerichtliche Information. Es geht darum, die Informationsdefizite, unter denen Bürgerinnen und Bürger typischerweise leiden, zu beheben. Da geht es weniger um den Zugang zu Gericht.
Witzigerweise war es, glaube ich, bei dem Projekt des BMJ ja gerade so, dass man sich, glaube ich, auf diesen zweiten Punkt Zugang zu Gericht konzentrieren wollte und dann gemerkt hat, es war ein 3-Monats-Sprint. Wir müssen wahrscheinlich priorisieren und sagen, das Problem liegt vielleicht nochmal einen Schritt davor. Wenn man Zeit gehabt hätte, hätte man natürlich beides gemacht. Das wahrscheinlich nutzerzentriert gedacht, vielleicht das erste Problem schwerer zu gewichten ist als das zweite und wahrscheinlich vielleicht ein bisschen einfacher umsetzbar.
Ja, also ich muss sagen, als ich die Pressemitteilung letztes Jahr im August gelesen habe, dass das BMJ ein Pilotprojekt startet, das ja auch Online-Klagetool genannt wurde, hatte ich mir auch ein bisschen was anderes vorgestellt. Ich war tatsächlich davon ausgegangen, dass eine Schnittstelle geschaffen wird zwischen dem Bürger, eine digitale Schnittstelle geschaffen wird zwischen dem Bürger und dem Gericht. Eine Schnittstelle, die am Ende des Tages die digitale Einreichung einer Klage ermöglicht und dem Gericht gleichzeitig natürlich die digitale Weiterverarbeitung der Klage ermöglicht. Und das ist jetzt am Ende nicht rausgekommen. Mir war im Nachhinein nicht ganz klar, was von Anfang an geplant war, ob man dann tatsächlich während des Projektes umgesteuert hat oder ob man sich das tatsächlich offen halten wollte. Fest steht aber jedenfalls, dass im Laufe des Projektes offensichtlich geworden ist, dass man die Probleme, die sich auf dem Weg zum Gericht stellen, in diesem informatorischen Bereich, dass man die wohl schwerer gewichtet hat und versucht hat, dann da einen ersten Ansatzpunkt zu finden. Vielleicht hat man aber auch gemerkt, dass das Bauen dieser digitalen Schnittstellen zu den Gerichten auch deutlich komplexer ist als das Aufbauen eines Wegweisers, wie er jetzt am Ende aus dem Projekt herausgekommen ist. Das weiß ich aber nicht, weil ich da keine ausreichenden Einblicke habe. Ich finde den Wegweiser, so wie er da jetzt steht, den finde ich gut, den finde ich sehr ansprechend. Das Projekt hat, glaube ich, eindeutig gezeigt, dass auch der Staat gute und schön nutzbare und gut aussehende Internetseiten bauen kann. Ich bin mir nicht so sicher, ob sich der Staat jetzt tatsächlich zu sehr in diesem vorgerichtlichen Informationsbereich engagieren sollte. Er kann das natürlich tun und das schadet auch nichts und es wird ihm sicherlich von Bürgerinnen und Bürgern auch gedankt werden. Aber wenn man sich den Wegweiser anguckt und der nimmt sich tatsächlich nur ein kleines Problem raus, haben Sie hier im Podcast auch besprochen, nämlich was kann ich als Mieter tun, wenn es in meiner Wohnung Schimmel gibt, dann kriegt man eine. Und wenn man sich dann anschaut, wie komplex das schon sehr schnell wird, dann bekommt man eine Vorstellung davon, was für eine Mammutaufgabe es wäre, auch nur die 100 wichtigsten Probleme, die ein Durchschnittsbürger in seinem Leben so typischerweise haben kann, mit Hilfe eines derartigen Tools aufzubereiten. Und da bin ich mir nicht sicher, ob da die Ressourcen des Staates wirklich am besten aufgehoben sind. Meine Vermutung wäre, dass man das vielleicht ganz gut dem Markt und privaten Unternehmen überlassen kann. Es ändert aber nichts daran, dass mit diesem Projekt ein Problem angegangen wird, das sich in der Praxis tatsächlich stellt und das sich mit Hilfe digitaler Tools gut bekämpfen lässt.
Am Ende will man ja gerade diese Schwelle dann überspringen. Man hat das Problem, also der erste Punkt ist ja, man weiß gar nicht, dass man ein Problem hat. Man möchte es irgendwie eingeordnet bekommen und das zweite ist dann, sobald man dieses Problem hat, ordnet man das irgendwie juristisch ein und dann muss man diese Schwelle zu Gericht, falls sie notwendig ist, überschreiten. Und das ist wahrscheinlich das, was dieses Justizportal irgendwie aus Ihrer Perspektive ermöglichen sollte. Warum braucht man ein Justizportal? Gerade aus dem Grund, oder?
Genau, der Vorschlag der Arbeitsgruppe, die Schaffung eines bundesweit einheitlichen Justizportals, setzt tatsächlich ein Stück weit später an, geht davon aus, dass der Bürger den Weg zu Gericht schon gefunden hat und sich jetzt auf einer Internetseite des Gerichts darüber informieren möchte, was er als nächstes tun kann. Genau, warum brauchen wir so ein Portal? Ja, weil es im Augenblick für Bürgerinnen und Bürger durchaus schwer ist zu erkennen, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, einen Anspruch, den man meint zu haben oder ein rechtliches Problem, das man meint zu haben, zu lösen. Es gibt wenig Webseiten, auf denen das übersichtlich vorbereitet wird und die dann auch gleichzeitig noch Handlungsmöglichkeiten aufzeigen und auch Unterstützung dabei leisten, die nächsten Schritte zu gehen. Und dieses Problem will dieses Justizportal, so wie es von der Arbeitsgruppe skizziert wird, will es bekämpfen. Es will die verschiedenen Online-Angebote der Gerichte sichtbar machen und Bürgerinnen und Bürger dabei helfen, den für den Einzelfall richtigen Weg zu beschreiten. Letztendlich geht es bei diesem Vorschlag, so lese ich ihn jedenfalls, darum, den Justizgewährungsanspruch des Staates oder die Justizgewährungspflicht des Staates zu effektuieren, also den Zugang zu Gericht für den Bürger, für Bürgerinnen und Bürger leichter zu machen.
Ich meine, da fällt ja zum Beispiel auch dieses echte Online-Mahnverfahren mit rein. Ne? Ich finde gerade, das Mahnverfahren ist eigentlich ein super gutes Verfahren in Deutschland, um gerade, also in der Theorie, um Geldansprüche, Geldwerteansprüche durchzusetzen. Aber es klappt halt nicht, weil die Menschen nicht wissen, wie es funktioniert, und es ist relativ komplex. Ich habe es schon manchmal probiert, es ist nicht so einfach.
Es ist nicht so einfach, ja, wobei das Mahnverfahren gehört, glaube ich, eher zu den erfolgreicheren Projekten der deutschen Justiz. Es wird in der Praxis auch gut genutzt und funktioniert auch gut. Es wird ja jetzt schon im Prinzip vollständig elektronisch abgewickelt. Das ist ja eine Besonderheit des Mahnverfahrens, und deswegen geht es schnell und führt, glaube ich, auch in der Mehrzahl der Fälle zu guten Ergebnissen. Trotzdem ist das Mahnverfahren, wie wir es jetzt kennen, natürlich weit von einem echten Online-Mahnverfahren entfernt. Ich weiß nicht, ob Sie sich mal den Spaß gemacht haben, einen Online-Mahnantrag, also einen Mahnantrag zu stellen. Den kann man mittlerweile auch online ausfüllen. Das ist aber eine sehr altertümliche Website, die mit modernen Nutzerformularen relativ wenig zu tun hat. Aber man kann das online ausfüllen, dieses Formular, aber man kann es nicht online einreichen. Man muss dann also ganz am Ende das Formular ausdrucken und dann doch wieder zu Gericht schicken. Das heißt, gerade die Schnittstelle zu Gericht, von der ich ja eben schon sprach, die fehlt derzeit. Und deswegen schlägt die Arbeitsgruppe an einer anderen Stelle in dem Arbeitspapier auch vor, wir brauchen ein echtes Online-Mahnverfahren, das dann über dieses Justizportal sichtbar gemacht werden soll. Also es geht auch darum, den Zugang zum Online-Mahnverfahren, zum Mahnverfahren nochmal zu effektuieren und nochmal leichter zu machen. Weil es wahrscheinlich vielen Menschen so geht wie Ihnen, dass sie sagen, es ist dann doch im Einzelnen ganz kompliziert und vielleicht doch ein bisschen aufwendig.
Es gibt ja auch ein europäisches Mahnverfahren.
Mhm. Das gibt es auch, für also grenzüberschreitende.
Ja, aber weißt du, gerade jetzt gerade, wir sprechen über im Juli, so die ganzen Menschen stehen in den Urlaubsschlangen an den Flughäfen, haben diese Tickets bei irgendwelchen Airlines irgendwo auf der Welt gekauft, über irgendwelche shady Seiten, und da ist so ein europäisches Mahnverfahren eigentlich eine gute Möglichkeit, aber niemand weiß davon oder niemand weiß, wie man es durchsetzt.
Speziell für die grenzüberschreitende Durchsetzung von Forderungen gibt es tatsächlich verschiedenste europäische Verfahren. Es gibt nicht nur das Mahnverfahren, es gibt auch für kleinere Ansprüche die Bagatellverordnung, die europäische, die bei geringfügigen Forderungen für eine schnelle grenzüberschreitende Rechtsdurchsetzung sorgen soll. Und Sie haben vollkommen recht, diese Verfahren sind sehr unbekannt. Und zwar nicht nur bei Bürgerinnen und Bürgern, denen würde man das nachsehen, aber auch bei Gerichten sind diese Verfahren relativ unbekannt. Das ist aber auch schon auf der Agenda der Europäischen Kommission, die versucht da mehr
ja, sehr gut,
Awareness zu schaffen, auch in der Justiz, speziell für die grenzüberschreitenden Verfahren, dass da Richterinnen und Richter besser wissen, welche Möglichkeiten es gibt, speziell im grenzüberschreitenden Bereich zivilgerichtliche Verfahren zu effektuieren. Das ist nochmal ein ganz anderes, ein sehr, sehr großes Thema. Was machen wir mit der justiziellen Zusammenarbeit, mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit? Wie kann man da Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen? Das würde uns jetzt von dem Arbeitspapier, glaube ich, ein bisschen wegführen. Aber das ist nochmal ein ganz eigenes, sehr, sehr, sehr großes Thema. Da tut sich auch gerade auf europäischer Ebene sehr, sehr viel. Die Europäische Kommission arbeitet da an einer eigenständigen Verordnung, hat verschiedene Verordnungen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in den letzten Jahren reformiert, um die Digitalisierung zu fördern. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, eine eigene Sitzung wert und führt uns von dem Arbeitspapier der Justizarbeitsgruppe ein ganz klein bisschen weg.
Sie helfen uns dann dabei, diesen Überblick auch über diesen Bereich zu
ermöglichen. Da komme ich dann gerne nochmal wieder.
Sehr gut. Wenn wir in diesen Bereich des Justizportals vielleicht abschließen, was sind sozusagen noch Ihre persönlichen Gedanken dazu? Wie stellen Sie sich so ein Justizportal vor? Äußern Sie mal die Gedanken, die die Welt hören sollte, aus Ihrer Perspektive, die noch nicht gehört wurden.
Das ist natürlich durchaus frustrierend, denn meine Gedanken zu dem Papier habe ich natürlich alle schon zu Papier gebracht.
Ja, aber nicht auf die Audiospur.
Nicht auf die Audiospur, das ist insofern vollkommen richtig. Also, um's kurz zusammenzufassen, dieses Justizportal, das ist, glaube ich, eine wunderbare Idee, das sollte man auf jeden Fall verfolgen. Das dient der Effektuierung des Justizgewährungsanspruchs und kann tatsächlich den Zugang zu Gericht verbessern und niedrigschwelliger ausgestalten. Vieles wird am Ende des Tages natürlich davon abhängen, wie dieses Justizportal tatsächlich gebaut ist. Vor allen Dingen, wie leicht das Portal an sich selbst wieder zugänglich ist und genutzt werden kann. Wenn man in das Arbeitspapier reinguckt, dann wird man, zumindest bin ich, ein ganz klein bisschen enttäuscht worden, weil zumindest, wenn man das Arbeitspapier genauer liest, doch den Eindruck hat, dass da dann an die Zugänglichkeit dieses Portals wieder sehr hohe Anforderungen gestellt werden. Insbesondere ist gefordert, dass sich die Nutzerinnen und Nutzer eindeutig identifizieren, bevor sie dieses Portal nutzen dürfen. Das soll dann wiederum mit sehr innovativen Methoden geschehen, durch die Nutzung der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises oder durch ein Video-Ident-Verfahren, was man ja mittlerweile auch kennt, wenn man einen E-Scooter mieten will oder wenn man bei N26 ein Konto eröffnet. Das funktioniert doch alles gut, aber solche Identifizierungsmethoden stellt sich die Arbeitsgruppe auch für die Nutzung des Justizportals vor. Und mein Eindruck ist, dass man es damit vielleicht ein bisschen zu gut meint, beziehungsweise dadurch diese eigentlich schöne Idee der leichten Zugänglichkeit der Justiz wieder konterkariert. Denn es gibt heute schon verschiedenste Möglichkeiten, elektronisch Klagen einzureichen. Aber die technischen Anforderungen daran sind so hoch, dass es in der Praxis, dass diese Wege von normalen Bürgern nicht beschritten werden. Und meine Sorge ist so ein bisschen, dass beim Justizportal genau das Gleiche passiert. Und mein Petitum wäre deswegen tatsächlich ganz dringlich, die Anforderungen an die Nutzung des Portals und die Anforderungen an die Online-Einreichung eines Mahnantrags oder einer Klage nicht zu hohe Identifikationsanforderungen zu stellen. Wenn wir in andere Länder gucken, die auch schon Online-Zugänge zu Gericht haben, wenn wir nach England gucken insbesondere oder nach Kanada, dann sehen wir, dass da die Anmeldung bei den einschlägigen Portalen ganz niedrigschwellig funktioniert, genauso wie wir das von Amazon und Co. kennen. Das heißt, man muss eine E-Mail-Adresse angeben und seinen Benutzernamen eingeben und vielleicht noch eine Postadresse, aber ansonsten wird da nichts geprüft. Das heißt, man kann diese Portale recht niedrigschwellig nutzen. Und das wäre auch mein Wunsch für das Online-Portal. Denn nur wenn es auch leicht zugänglich ist, kann es auch tatsächlich gut von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden. Wir sollten da nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen, meines Erachtens, und die technischen Hürden für die Nutzung dieses Portals zu hoch ansetzen. Zumindest, glaube ich, kann man das mal probieren. Und wenn man dann das Gefühl hat, oh, da wird viel Schindluder mitgetrieben und es geht ganz viel schief und da werden massenweise Klagen unter falschem Namen eingereicht, dann kann man gegensteuern. Aber ich glaube, in dem ersten Anlauf sollte man versuchen, da den Zugang möglichst niedrigschwellig zu halten.
Fehlerkorrektur. Dann betreiben. Das sind sozusagen Ihre Gedanken zum Justizportal?
Genau.
Wer Interesse an den weiteren Gedanken hat, wir verlinken das Paper mal in den Shownotes, dann kann man das vielleicht auch nachlesen, in den Deep Dive gehen. Den zweiten Punkt, den Sie angesprochen hatten, war das beschleunigte Online-Verfahren. Was ist das?
Also das beschleunigte Online-Verfahren ist ein zweiter Vorschlag, neben vielen anderen, die sich in dem Arbeitspapier finden. Das beschleunigte Online-Verfahren versucht eine Lösung für das auch gerade während der Corona-Pandemie zutage getretene Problem zu finden, das gerichtliche Verfahren nach geltendem Recht
lediglich ganz punktuell online geführt werden können. Ja, und zwar besteht nach 128a ZPO die Möglichkeit, das wissen die Hörerinnen und Hörer des Podcasts natürlich, mündliche Verhandlungen in eingeschränktem Umfang per Videokonferenz durchzuführen. Ja? Und diese Idee des beschleunigten Online-Verfahrens ist kurz gesagt, ein komplettes digitales Erkenntnisverfahren zu schaffen. Das heißt, die Möglichkeit, ein gerichtliches Verfahren vollständig online zu führen. Das soll allerdings in seinem Anwendungsbereich recht beschränkt sein. Und zwar soll es beschränkt sein auf bestimmte massenhaft auftretende Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Unternehmen, die einen Streitwert von 5.000 Euro nicht überschreiten. Über den Anwendungsbereich können wir gleich noch ein bisschen sprechen. Ganz grundsätzlich wird man aber sagen müssen, das ist eine tolle Idee. Tatsächlich glaube ich, dass wir mittlerweile so weit sind, dass wir neben dem konventionellen Erkenntnisverfahren, das nach den konventionellen Regeln der ZPO abläuft, jetzt mittlerweile bereit sind für ein echtes digitales Erkenntnisverfahren. Und mit dem Vorschlag des beschleunigten Online-Verfahrens legt die Arbeitsgruppe genau die Grundlage für ein derartiges digitales Erkenntnisverfahren. Und das ist gut. Ich bin fest davon überzeugt, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger davon ausgehen, dass die Justiz genauso wie in allen Lebensbereichen ansonsten auch ihr Angebot auch digital und online zur Verfügung steht. Anders formuliert, ich glaube, dass diese grundlegende Idee eines digitalen Erkenntnisverfahrens genau die Erwartungshaltung einer digitalisierten Gesellschaft im 21. Jahrhundert, dieser Erwartungshaltung einfach gerecht wird.
Wie kann man sich das genau vorstellen, so Ihrer Meinung nach, so ein digitales, online beschleunigtes Online-Verfahren?
Also ein digitales Erkenntnisverfahren zeichnet sich dadurch ab, dass es von Anfang bis Ende digital und online geführt wird. Das heißt, die Klage wird online eingereicht, das Verfahren wird online angestoßen. Dann findet gerichtlicherseits eine rein digitale Verarbeitung statt, eine rein digitale Kommunikation mit den Parteien, eine rein digitale Streitlösung, gegebenenfalls eine Videoverhandlung, das aber auch nicht zwingend. Es gibt viele Streitigkeiten, die keine Verhandlung benötigen. Und dann am Ende auch eine digitale Entscheidung mit einer rein digitalen Veröffentlichung des Urteils.
Und Urteilsverkündung.
Und die Urteilsverkündung natürlich auch in einem digitalen Format.
Ich finde zum Beispiel gerade das Thema Öffentlichkeitsgrundsatz gerade im Bereich von digitalen Online-Verfahren eigentlich ganz witzig, weil aktuell ist es ja auch so, dass man bei jeder Urteilsverkündung quasi ja dabei sein kann und der Richter oder die Richterin das ja in dem Kämmerlein selbst verkündet und man theoretisch die Möglichkeit hat, dazuzuhören, aber RichterInnen ja tendenziell eher davon überrascht sind, wenn man da mal auftaucht und sich das mal anhört. Das heißt, eigentlich haben wir Stand jetzt ja kein öffentliche, also der Öffentlichkeitsgrundsatz würde wahrscheinlich in einem beschleunigten Online-Verfahren eher gewahrt werden als Stand jetzt.
Das kommt ein bisschen auf die Ausgestaltung an. Die grundlegende Idee eines Online-Verfahrens ist natürlich, dass es rein online geführt wird. Und das heißt, wenn man jetzt mal konventionelle Begrifflichkeiten verwenden würde, rein schriftlich. Das heißt eigentlich auch ohne mündliche Verhandlung, auch nicht per Videokonferenz. Das ist so im Kern die Idee. Das kann man jetzt natürlich entwickeln, kann man aufweichen. Man kann sagen, wenn wir eine Verhandlung brauchen, dann machen wir die per Video. Aber die ganz grundlegende Idee ist erstmal, das ist ein rein schriftliches Verfahren. Natürlich jetzt nicht schriftlich auf Papier, sondern digital und online. Aber die grundlegende Idee ist, keine mündliche Verhandlung. Und damit weicht dieser Vorschlag schon ganz massiv von dem ab, was wir im Augenblick als normales Zivilverfahren betrachten. Denn im Augenblick ist es schon so, dass die absolute Mehrheit der zivilgerichtlichen Verfahren als Kern eine mündliche Verhandlung vorsieht. Und diese mündlichen Verhandlungen, die sind öffentlich, also grundsätzlich, es gibt ein paar Ausnahmen, aber grundsätzlich natürlich öffentlich zugänglich. Das heißt, da kann jeder Bürger, jede Bürgerin kann da einfach reinmarschieren in den Gerichtssaal und sich hinten reinsetzen. Von dieser Möglichkeit wird nicht so fürchterlich viel Gebrauch gemacht in der Praxis. Von einigen wenigen aufsehenerregenden Prozessen abgesehen, aber vom durchschnittlichen amtsgerichtlichen Verfahren bekommt die Öffentlichkeit nicht so wirklich viel mit. Aber die Möglichkeit bestünde. Und Sie haben natürlich vollkommen recht, wenn am Ende dann das Urteil verkündet wird zum Verkündungstermin, da kommen dann noch weniger, meistens noch nicht mal die Parteien, die warten darauf, dass ihnen das Urteil dann zugestellt wird. Aber die grundsätzliche Möglichkeit der Öffentlichkeit an diesen Terminen, das heißt an der mündlichen Verhandlung einerseits und der Verkündung teilzunehmen, die besteht natürlich. Und die fällt bei einem beschleunigten Online-Verfahren, fällt diese Möglichkeit weg.
Okay.
Und damit bewegen wir uns schon in einem auch verfassungsrechtlich nicht ganz unproblematischen Bereich. Denn zumindest der Öffentlichkeitsgrundsatz, der ist auch verfassungsrechtlich, völkerrechtlich und europarechtlich garantiert. Da kann der deutsche Gesetzgeber auch nicht so ohne weiteres die Hand anlegen. Kann er im Ergebnis doch, weil natürlich der Öffentlichkeitsgrundsatz auch nicht uneingeschränkt gilt, aber da muss man behutsam vorgehen und das muss man sich gut überlegen, wie man da die Öffentlichkeit vielleicht doch gewährleisten kann.
Aber gerade so eine mündliche Verhandlung ist doch auch Stand jetzt Opt-in, oder? Also
nach dem Vorschlag des Arbeitspapiers ist es kein Opt-in, aber das Arbeitspapier sieht für das vorgeschlagene beschleunigte Online-Verfahren die Möglichkeit der sogenannten Aussteuerung in das normale Erkenntnisverfahren vor. Und Aussteuerung in das normale Erkenntnisverfahren heißt an der Stelle Möglichkeit zur Durchführung einer ganz normalen mündlichen Verhandlung, die dann auch per Videokonferenz durchgeführt werden kann. Diese Möglichkeit ist vorgesehen, aber nur für die Fälle, in denen eine mündliche Verhandlung erforderlich scheint oder eine präsente Beweisaufnahme vor allen Dingen erforderlich erscheint, ansonsten aber nicht gelebt wird.
Gab es nicht in den letzten 100 Jahren nicht schon die Überlegung, einfach das mündliche Verfahren für manche Verfahren einfach auszusetzen?
Ja, also gerade der Mündlichkeitsgrundsatz, der hat eine bewegte Geschichte hinter sich, könnte man sagen. Und in den letzten 100 Jahren ist der in der Praxis immer mal wieder mit unterschiedlichen Nuancierungen umgesetzt worden. Ganz ursprünglich war das Verfahren sogar ein rein mündliches Verfahren. Das hat sich aber als unpraktikabel erwiesen und deswegen hat man immer stärker schriftliche Elemente eingeführt in die ZPO bis hin zu einem rein schriftlichen Verfahren. Das kennen wir auch heute schon. Aber wie gesagt, das ist nicht das Normalverfahren. Das Normalverfahren ist heute das Verfahren, das durch schriftliche Äußerungen der Parteien, durch Schriftsätze vorbereitet wird und dann idealerweise in einem Termin zur mündlichen Verhandlung mit den Parteien erörtert wird. Genau, und es hat sich aber in den letzten Jahren auch immer wieder gezeigt, dass man gar nicht in allen Fällen eine mündliche Verhandlung braucht. Viele Streitigkeiten lassen sich sehr gut auf schriftlichem Wege erledigen. Und genau an dieser Stelle setzt jetzt die Idee eines Online-Verfahrens an und versucht gezielt Streitigkeiten in den Blick zu nehmen und in den digitalen, in den virtuellen Raum zu verlagern, bei denen eine mündliche Verhandlung zumindest nach menschlichem Ermessen vielleicht nicht erforderlich ist. Und das Arbeitspapier der Arbeitsgruppe Modernisierung des Zivilprozesses nimmt sich die gerade schon kurz skizzierten Streitigkeiten vor, nämlich die massenhaft auftretenden Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Unternehmern mit einem Streitwert von nicht mehr als 5.000 Euro, also klassische amtsgerichtliche Verfahren. Bei diesen geht die Arbeitsgruppe davon aus, dass die Durchführung einer mündlichen Verhandlung, wie ich sie eben beschrieben habe, nicht erforderlich ist und dass man mit einem rein schriftlichen, also digitalen Verfahren ohne Abstriche bei den Ergebnissen machen zu können, zu einem ebenso guten Ergebnis kommt.
Das ist der Anwendungsbereich, den Sie eben angesprochen hatten. Ne?
Genau.
Wie sehen Sie das?
Ja, also man muss irgendwo anfangen. Und natürlich, wenn man ein komplettes digitales Erkenntnisverfahren aufsetzen und aufbauen will, dann wird man sich irgendwelche Verfahren, Streitigkeiten raussuchen müssen, bei denen man das Gefühl hat, die sind für ein derartiges Online-Verfahren besonders geeignet. Insofern ist der Ansatz der Arbeitsgruppe vielleicht nicht verkehrt zu sagen, wir nehmen uns standardisierte Fälle, die häufig auftreten und es sind dann vielleicht Fälle wie die Durchsetzung von Fluggastrechten. Konzeptionell, glaube ich, sollten wir ein digitales Erkenntnisverfahren aber, glaube ich, nicht auf bestimmte Streitigkeiten beschränken, so wie es die Arbeitsgruppe bislang tut, sondern wir sollten das digitale Erkenntnisverfahren als gleichberechtigte Alternative zum konventionellen Erkenntnisverfahren konzeptionieren und im Prinzip für alle Streitigkeiten öffnen. Wie gesagt, das heißt nicht, dass man jetzt direkt mit allen Streitigkeiten anfängt, aber konzeptionell, wenn man jetzt über die Einführung eines digitalen Erkenntnisverfahrens nachdenkt und über die Umsetzung dieses Vorschlags zur Einführung eines beschleunigten Online-Verfahrens nachdenkt, konzeptionell muss man da, glaube ich, im Blick haben, dass das ein Verfahren ist, das potenziell für alle Streitigkeiten geeignet sein muss. Das wäre mir wichtig. Insofern könnte man kritisieren, dass der Anwendungsbereich, so wie er derzeit gefasst ist, zu eng ist. Das habe ich auch schon, ich glaube, auf Papier habe ich das auch schon getan.
Jetzt auf der Audiospur.
Und jetzt auf der Audiospur. Aber wenn man das als ersten Schritt hin zu einem digitalen, vollständig digitalen Erkenntnisverfahren ansieht, dann kann ich damit gut leben und auch sehr glücklich sein.
Geht es am Ende so ein bisschen in die Richtung von Richard Susskinds Idee aus seinem Buch Online Courts and the Future of Justice, wo er sagt, Court is not a place, it's a service. Das ist ja ungefähr das, was Sie ja eben ansprechen. Es geht nicht darum, um den Mündigkeitsgrundsatz, sondern um den Service, menschliche Streitigkeiten zu lösen.
Das wird man vergleichen können. Richard Susskind skizziert ja in seinem Buch Online Courts and the Future of Justice die Vision eines voll digital arbeitenden Gerichtssystems. Und dieser Vorschlag eines beschleunigten Online-Verfahrens ist ein erster Schritt in Richtung auf diese Vision zu, zumindest aus Sicht der deutschen Ziviljustiz, ist ein erster Schritt hin zu einem voll digital arbeitenden Gericht. Also insofern ist das ganz vergleichbar. Richard Susskind skizziert seine Idee natürlich vor dem Hintergrund und vor der Folie des englischen Ziviljustizsystems, das nochmal ganz andere Probleme hat als das deutsche. Aber die grundsätzliche Idee ist genau die gleiche.
Welche wären das? Nur ganz schnell. Ich finde, es gibt wenige Leute, die diese Übersetzungsleistung von dem britischen System auf das deutsche System hinbekommen mit dieser Perspektive auf Digitalisierung der Justiz. Was sind da das Problem? Was sind die Probleme?
Also man wird in England sicherlich sagen können, dass das Justizsystem für den durchschnittlichen Bürger, die durchschnittliche Bürgerin sehr viel schwerer zu erreichen ist als die deutsche Ziviljustiz. Wir haben jetzt zwar viel darüber geschimpft, dass deutsche Gerichte nicht ausreichend zugänglich sind, aber ganz grundsätzlich und auch im internationalen Vergleich steht die deutsche Ziviljustiz jetzt nicht so fürchterlich schlecht da, insbesondere was Kosten angeht, insbesondere was Institutionen wie Prozesskiosken, Kostenhilfe und so weiter angeht. Und das sieht zum Beispiel in England ganz, ganz anders aus. Das Führen eines zivilgerichtlichen Verfahrens ist wahnsinnig teuer und lohnt sich in England eigentlich nur für wirklich hochvolumige Streitigkeiten. Dafür ist dann das englische Ziviljustizsystem auch besonders bekannt und exzellent. Also gerade bei Wirtschaftsstreitigkeiten und gerade bei internationalen Wirtschaftsstreitigkeiten sind englische Gerichte, insbesondere der London Commercial Court, extrem beliebt. Aber für so kleine Verbraucherstreitigkeiten sind englische Gerichtsverfahren nicht wirklich geeignet. Dazu sind sie zu aufwendig und dann im Ergebnis auch zu kostenträchtig. Genau, und deswegen ist der Reformbedarf in England an der Stelle sicherlich nochmal deutlich größer als bei uns. Aber die Potenziale der Digitalisierung auch nochmal deutlich größer als bei uns.
Wir sind ja in Berlin und hier ist der politische Puls der Zeit erkennbar. Und gerade diese Woche, also jetzt Mitte Juli, geht so gerade der Entwurf der Digitalstrategie der Bundesregierung durch das politische Berlin, wurde vom Tagesspiegel aufgegriffen ich hatte das bei Libra noch gesehen. Und da werden verschiedene Themen, die aus diesem Digitalpakt für die digitale Justiz relevant sind, rausgenommen. Und da soll wohl das Jahr 2025 der Gradmesser sein. Das habe ich gestern gelesen. Das ist eigentlich ganz spannend, weil Libra wurde so zusammengefasst, dass man sagt, man möchte die Erprobung vollständig digital geführter Zivilverfahren beginnen. Also das, was Sie eben angesprochen hatten. Man möchte erste Justizdienstleistung einer digitalen Rechtsantragstelle anbieten. Das heißt, vielleicht so ein bisschen in diesem Justizportal sind schon mal die Punkte, die Sie angesprochen haben. Dann geht es so ein bisschen um strafprozessuale Themen. Man möchte ein bundeseinheitliches Videoportal für die Justiz ermöglichen. Ja, ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Sie mir sagen. Und dann möchte man noch ermöglichen, dass Gesetze und Verordnungen elektronisch verkündet werden. Das ist vielleicht für uns jetzt gar nicht so relevant. Und man möchte eine Schnittstelle für die kontrollierte Übergabe von Justizdaten ermöglichen. Und genau, das wäre sozusagen die Themen, die da aufgeworfen werden. Das heißt, wir sind hier am Puls der Zeit. Das heißt, spätestens im Jahr 2025
ist alles gut.
Ist alles gut und daran müssen Sie sich am Ende messen lassen. Und ich bin auf jeden Fall spannend.
Genau, ich hatte das ja eingangs angedeutet, dass dieser Diskurs um die Digitalisierung der Ziviljustiz in den letzten Jahren wirklich Fahrt aufgenommen hat. Und er hat nochmal zusätzlich Momentum bekommen durch die neue Bundesregierung, durch die Ampel. Denn der neue Bundesjustizminister Marco Buschmann scheint mir zumindest aus der Außenperspektive recht digital affin zu sein. Und
Möchte sich jedenfalls darstellen.
Jedenfalls hat er, glaube ich, intern einige Digitalisierungsprojekte angestoßen, die auch für die Justiz relevant sind. Deswegen bin ich tatsächlich sehr, sehr optimistisch, dass wir da in den nächsten Jahren tatsächlich einigen Fortschritt sehen werden. Ob wir bereits im Jahr 2025 eine vollständig digitalisierte Justiz haben, vermag ich nicht zu sagen. Ich wäre skeptisch, aber ich glaube zumindest, dass wir auf einem ganz guten Weg sind.
Ziel der Folge war ja, so ein Wrap-up zu ermöglichen, so eine Orientierung für, wie ist der Stand der Digitalisierung der Justiz, der Ziviljustiz, dass die Menschen vielleicht das einordnen können. Menschen, die vielleicht nicht Zeit haben, ihre Paper zu lesen oder viel Auto fahren, haben es jetzt auf der Audiospur und haben vielleicht Interesse an ihren Papern. Mir hat das sehr geholfen. Wir haben nochmal einen Schwerpunkt gelegt auf zwei, drei Punkte, eigene Sichtweisen ermöglicht. Zum Abschluss haben wir ja immer ein Thema, und zwar suchen wir konstant nach Gästen. Ne? Das Format lebt von Gästen, deswegen frage ich Sie, haben Sie uns einen Gast oder eine Gästin vorgeschlagen oder mitgebracht?
Ja, ich weiß natürlich, dass Sie diese Frage am Ende immer stellen. Von daher habe ich mich vorbereitet. Und ich muss sagen, es ist ja gar nicht so leicht, Ihnen noch Gäste zu empfehlen, weil Sie ja schon so viele spannende Gäste bei sich im Podcast hatten. Und viele Namen, insbesondere von Kolleginnen, die mir durch den Kopf geschossen sind, die hatten Sie schon zu Gast. Aber ich bin auf eine Kollegin gestoßen, die, wenn ich das richtig gesehen habe, noch nicht zu Gast war und die Sie aber unbedingt mal einladen sollte. Und das ist die Wiebke Voss, Juniorprofessorin an der Universität Würzburg. Wiebke Voss beschäftigt sich ebenfalls mit der Digitalisierung der Ziviljustiz, hat sich aber zuletzt viel auch mit der Digitalisierung im grenzüberschreitenden Bereich beschäftigt. Das ist ein Thema, das wir heute nur kurz gestreift haben. Ich hatte gesagt, da gibt's viel zu sagen, ein Thema, das gerade an Fahrt gewinnt. Und ich bin sicher, dass die Wiebke Voss Ihnen da viel Erhellendes und Spannendes berichten könnte.
Großartig. Wiebke Voss wurde uns sogar einmal bereits vorgeschlagen, aber das führt nur dazu, dass wir sie noch eher einladen müssen. Dadurch, dass Wiebke Voss bereits schon mal vorgeschlagen wurde, lasse ich Sie nicht so leicht gehen. Ich würde gerne wissen, haben Sie vielleicht eine Frage oder ein Thema? Ein Thema haben Sie eben angesprochen, aber eine Frage, die wir Frau Voss stellen sollten?
Also das Thema hatte ich eben genannt. Wiebke Voss beschäftigt sich wirklich mit unterschiedlichsten Aspekten der Digitalisierung der Ziviljustiz. Aber ich glaube, spannende Gesprächspartnerin wäre sie insbesondere für die Fragen zur grenzüberschreitenden Digitalisierung, also zu der Frage, wie man mit Mitteln der Digitalisierung die justizielle Zusammenarbeit insbesondere in Europa fördern kann. Jetzt versuche ich, während ich hier das formuliere, nachzudenken, was für eine ganz konkrete Frage ich Ihnen mit auf den Weg geben kann, die Sie der Wiebke Voss stellen können. Aber ich muss passen. Ich bin sicher, Sie können ein offenes Gespräch mit Wiebke Voss führen und es wird ein spannendes Gespräch werden, ohne dass Sie da jetzt konkrete Fragen von mir benötigen.
Bin ich mir ganz sicher, aber Sie haben ja schon mal eben eine indirekte Frage formuliert. Genau die werde ich wieder stellen und mitbringen. Vielen Dank, Frau Rühl. Ich freue mich auf das nächste Gespräch, weil ich glaube, wir haben noch ganz viel Gesprächsstoff. Und mal sehen, welche Stadt Sie als nächstes bereisen, die ich dann in die Auflistung mit aufnehmen kann. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ja, herzlichen Dank.
Bis dann. Ciao, ciao.